Und es war eine strategische Fehlentscheidung der Automobilindustrie, vor 10 Jahren zu sagen, es ist eine Commodity. Ich bin der Meinung, dass China das hier cleverer gemacht hat bei den politischen Rahmenbedingungen. Und China macht das halt nicht nur auf der Forschung und Entwicklung, sondern denkt den gesamten Zyklus bis zur Massenfertigung komplett durch. Und das über das gesamte Ökosystem. Copy-Paste ist nicht das, was uns in Europa nach vorne bringt. Wir müssen an der nächsten Generation Batterien arbeiten. Das kann nicht jedes Unternehmen stemmen. Und hier könnte die Politik auch helfen, dass wir durch dieses Tal des Todes durchkommen.
Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute hier wieder einmal an meiner Seite der geschätzte Kollege Gerd Stegner. Deswegen, hi Gerd.
Hallo Luca.
Wir sprechen heute mal wieder über das Thema Elektrifizierung und was sie antreibt, nämlich über Batterien. Und während wir jetzt schon in den Autos immer NMC und LFP-Akkus sehen und die immer weiter Verbreitung finden, gibt es auch andere Materialien, beispielsweise Natrium, die immer mehr Fortschritte machen. Und eine weitere Materialart, die es da gibt, an die viele Hoffnungen gesetzt werden, ist das Schwefel. Und der eine oder andere weiß, Schwefel, das ist nicht unbedingt der schönste Werkstoff, wobei das Gelb ganz hübsch ist, aber es stinkt manchmal ein bisschen. Das Tolle ist aber, es gibt reichlich davon. Und zwar quasi überall. Vor allem auch bei uns in Europa und in Deutschland. Und wir haben jemanden gefunden, der sich diese Herausforderung annimmt, Schwefel in die Batterie zu packen. Das ist nämlich unser Gast heute, Ulrich Emes. Der ist seines Zeichens CEO von Teion. Und das ist ein Startup aus Berlin, wie fast alle Startups. Und die machen was? Schwefelbatterien, ganz genau. Und deswegen, Ulrich, schön, dass du dir Zeit genommen hast, uns heute hier mal ein bisschen mitnimmst in die Welt der Schwefelbatterieentwicklung, worauf es ankommt, was die können und warum das vielleicht auch so ein Gamechanger wäre. Und deswegen, hallo und herzlich willkommen an dich.
Ja, vielen Dank, Luca und Gerd, dass ich heute hier sein darf und etwas über Teion und unsere Technologie berichten kann. Ich kläre erstmal schon mal eine Frage auf. Teion ist das altgriechische Wort für Schwefel. Also bei uns ist der Schwefel schon im Firmennamen mit drin.
aber jetzt wissen wir, wo der Name von euch herkommt. Aber vielleicht mal noch zu dir zu Beginn. Du hast ja auch schon eine relativ umfängliche Vita, die dich auch schon in die Batteriewelt geführt hat, bevor du jetzt wieder in die Batteriewelt eingestiegen bist. Deswegen kannst du dich kurz vorstellen, was ist deine Mission? Wer bist du? Was hast du bisher gemacht? Was müssen wir uns von dir merken?
Ja, ich bin von Haus aus Elektrotechniker, habe in Darmstadt und Lausanne studiert und war dann 14 Jahre bei Leica Camera und habe das Werk in Portugal geleitet. Das heißt, ich bin von Haus aus ein Produktioner. Mir ist immer wichtig, dass wenn eine neue Technologie entwickelt wird, die man nicht nur einmal im Labor bauen kann, sondern millionenfach in hoher Qualität in der Fabrik. Und 2010 hat mich dann der Ruf eines Headhunters in die Schweiz geführt, zur Le Clanchet. Mein erster Batteriekontakt und ich durfte dann in Wilstedt bei Offenburg eine Lithium-Ionen-Pouchcell-Fertigung aufbauen für Le Clanchet und eine Reihe von Kapitalerhöhungen durchführen, sodass die Firma dann auch durchfinanziert war. Und 2014 war eigentlich dann mein Job bei Le Clanchet beendet. Dann war ich 8 Jahre lang beratend tätig in der Batteriebranche, habe viel für die Firma Manz gemacht. Das hat mich auch dann zu Apple geführt, zu ATL, nach China, zu Morrow, nach Norwegen. Und dann kam ein neuer Headhunter, der hatte gesagt, es gibt einen spannenden Startup in Berlin, Lithium-Schwefel-Batterien. Das war Anfang 2022. Ich habe dann meine Due Diligence gemacht und habe mir da sehr genau die Technologie angeschaut mit Marek, unserem Co-Founder, und er hat mich sofort überzeugt. Das ist das next big thing. Aber zu einer guten Technologie gehört aber auch ein Investor. Und das habe ich mir auch sehr genau angeschaut. Und Lukas Gradowski ist einfach brillant als Startup-Investor, weil wir passen da sehr gut in sein Portfolio. Und diese Kombination aus Technologie und Finanzierung, die hat mich motiviert, dann Anfang 2022 bei Teion in Berlin einzusteigen.
Mhm. Du musst jetzt vielleicht noch ein paar Namen klären. Lukas ist wer? Ich glaube, nicht jeder kennt deinen Batterieursprung. Die machen Medizinbatterien. Kannst du da noch ein bisschen ausholen und oder vielmehr tiefer reinsteigen? Hm? Und was steckt da dahinter?
Ja, Lukas Gradowski, unser Hauptinvestor, ist sehr erfolgreich, hat sehr erfolgreich in Europa gegründet. StudiVZ, Delivery Hero, Spreadshirt, hat Exits gehabt und hat in den letzten Jahren sehr stark in Deep Tech investiert. Und Lukas will mit seinen Investments die Welt besser machen, mit Wissenschaft die Welt besser machen. Und er hat in einer Reihe von Technologien investiert, Laser, aber auch eVTOLs, wo leichte Batterien einfach extrem wichtig sind. Und deswegen passen wir in sein Portfolio hervorragend hinein. Mhm.
Dann kommen wir doch zur eigentlichen Frage heute, der Schwefelbatterie. Kannst du mal ein bisschen erklären, was steckt denn hinter der Schwefelbatterie ganz grob? Wir wissen, jede Batterie hat eine Kathode und eine Anode, aber wie kommt da beispielsweise der Schwefel rein und was soll der substituieren und was macht ihn jetzt besser als das, was wir bisher kennen?
Ja, ich würde gerne noch mal einen Schritt vorher anfangen nach der Motivation, weil wir kennen die Lithium-Ionen-Batterie, die wurde vor 35 Jahren von Sony entwickelt für ihre Camcorder und genau damals, das hat Sony gemacht, die haben sich angeschaut, welche Aktivmaterialien in Anode und Kathode können denn leichter sein und können denn der nächste Technologiesprung sein, um leichtere Batterien zu bauen. Und genau das Gleiche hat unser Co-Founder Marek sich auch überlegt. Er hat vor 10 Jahren angefangen zu, welche Materialien können wir denn verwenden in einer leichteren, günstigeren Batterie, die auch weltweit verfügbar sind. Und da kam er relativ schnell zu dem Punkt, es ist nicht Nickel-Mangan-Kobaltoxid, die sehr schwer zu besorgen sind, die teuer sind, schwer sind und geopolitisch kritisch, sondern lass uns ein Material nehmen wie Schwefel, das weltweit verfügbar ist. Es ist sehr leicht, wiegt nur ein Fünftel von Nickel-Mangan-Kobaltoxid, kostet nur 20 Cent pro Kilogramm und nicht 20 Euro pro Kilogramm. Und das ist eigentlich die Grundlage für unsere Batterietechnologie. Vor allem, wenn man weiß, dass 70% der Kosten und des Gewichts aus den Materialien kommen und hier die Kathode den größten Anteil hat. Und das war der Grund dafür, warum wir die Kathodenmaterialien ersetzt haben durch Schwefel. Und auf der Anode ersetzen wir das schwere Graphit, was auch geopolitisch schwierig ist, durch Lithiummetall. Und diese Kombination, die ermöglicht uns, eine Technologieplattform zu entwickeln, die 3-mal höhere gravimetrische Energiedichte hat, bei einem Drittel der Kosten und einem Drittel des CO2-Footprints verglichen zu der heutigen Lithium-Ionen-Batterietechnologie.
Okay. Du hast jetzt gerade schon gesagt, die gravimetrische Energiedichte ist besonders hoch, 3-mal höher. Wie schaut's mit der volumetrischen aus?
Die volumetrischen, da sind wir im Moment noch unter der State of the Art, aber unser Ziel ist es, das langfristige Ziel, auf gleiche volumetrische Energiedichte zu kommen wie State of the Art.
Mhm. Grundsätzlich wäre jetzt die volumetrische Energiedichte wahrscheinlich auch nicht so entscheidend für fliegende Dinge, oder?
Also gerade in der Mobilität in der Luft sind vor allem zwei Sachen wichtig, das Gewicht und die Sicherheit. Und das ist eigentlich das Entscheidende bei diesen Anwendungen. Generell ist Gewicht das Thema bei Mobilität und deshalb sehen wir auch den Markt als unseren größten Markt in Zukunft.
Mhm. Jetzt lass uns aber mal einsteigen. Warum ist Schwefel so relevant? Wir haben jetzt gehört, ihr plant mit einem Drittel bei den Kosten, einem Drittel beim Gewicht. Das klingt total gut und bei der Energiedichte auch. Aber wie kann Schwefel das leisten? Wenn wir da jetzt wirklich reingucken, was ist das, was Schwefel so besonders macht und so viel besser macht als das Natrium-Nickel-Mangan-Konstrukt oder das Eisenphosphat-Konstrukt, was wir sonst heute im E-Auto beispielsweise vorrangig haben?
Ja, das liegt an den Eigenschaften dieses Materials verglichen mit Nickel-Mangan-Kobaltoxid oder Eisenphosphat. Man muss aber, um Schwefel verwenden zu können, muss man ein paar Dinge tun, weil Schwefel an sich kann man nicht einfach in Slurry mixen und auf eine Metallfolie aufbringen und dann funktioniert. Dann wird man wahrscheinlich 20 Lade- und Entladezyklen nur schaffen. Das heißt, man muss ein paar Dinge lösen, und daran sind 28 weitere Firmen außer uns dran. Und das ist das Schöne, wir sind nicht alleine, aber keiner ist in Massenfertigung. Also beginnen wir mal mit dem ersten Problem. Schwefel ist ein Isolator, was jetzt nicht so gut klingt für eine Batterie, wenn man da einen Isolator einbaut. Also man muss sich was überlegen, wie bekomme ich diesen Schwefel leitfähig. Wir machen das mit einer Beschichtung, und die das Ganze leitfähig macht. Das zweite ist, und das ist eigentlich das Schlimmste, das nennt sich Polysulfid Shuttle-Effekt. Das heißt, beim Laden, Entladen bilden sich Polysulfide und die wandern dann von der Kathode durchs Elektrolyt an die Anode und blockieren die gesamte Chemie. Man muss dazu sagen, die Schwefelchemie ist eine Konversionschemie, wo wirklich Lithium und Schwefel miteinander reagieren und Unterprodukte bilden. Und die sind dann wieder reversibel im Vergleich zu der heutigen Lithium-Ionen-Technologie. Das ist eine Interkalationschemie, wo aus den Gittern in der Anode und der Kathode Ionen durchs Elektrolyt hin und her wandern. Also es ist vom Prinzip her schon ein ganz anderer Ansatz. Der dritte Problem, also an Problemen mangelt es da wirklich nicht, nennen wir es mal Herausforderung, ist ja. Die volumetrische Ausdehnung. Das kennt man von Siliziumanoden genauso. Das heißt, wenn man die Lithium-Ionen reinlädt in den Schwefel, dann dehnt er sich um bis zu 80% aus. Oha. Und das belastet natürlich alle Grenzflächen und alle Kontakte. Das heißt, man muss sich was überlegen, wie kann man diese volumetrische Ausdehnung kompensieren. Mhm. Und der vierte Punkt, gehen wir auf die Anode. Wir verwenden Lithiummetall, weil das ist der ideale Partner. Wir brauchen ja Lithium für die Reaktion, für die Kathode. Und wenn man aber Lithiummetall verwendet und auch noch schnell laden will, dann bilden sich dort Dendriten. Also ganz feine Nadeln, die dann durch den Separator stechen und dann zum Kurzschluss führen. Das heißt, man muss sich was überlegen, wie kann ich diese Dendriten verhindern? Und wir haben uns zu all diesen vier Problemen eine Lösung überlegt, haben die patentiert. Also wir haben auf der Anode eine Lithium-Metall-Host-Anode entwickelt. Das ist ein spezielles Konstrukt, das wir auch wieder beschichten und dann prälithiieren und haben in symmetrischen Zellen über 2000 Zyklen erreicht, ohne dass es je einen Dendrit gab. Wir haben sogar in 5 Minuten geladen und entladen. Es gab auch keinen Dendrit. Für die Beschichtung haben wir auch ein Patent und für die volumetrische Kompensation, wir nennen das Volumetric Pre-Expansion, haben wir auch ein Patent, um das zu kompensieren. So, jetzt habe ich gesagt, wir haben 28 Mitbewerber, was wundervoll ist. Was differenziert uns jetzt von diesen anderen? Ja, wir sind die einzigen, die Schwefel in seiner monoklinik-kristallinen Form verwendet. Das heißt, wir nehmen nicht Schwefel, mischen den mit Binder und leitfähigen Additiven und bringen den auf eine leitfähigen Folie auf, sondern wir lassen Kristalle wachsen. Und ich vergleiche das immer, diese Eigenschaften von Kristallen mit Kohlenstoff. Kohlenstoff kann, je nach Kristallstruktur, sehr weich sein wie ein Bleistift oder auch sehr hart wie ein Diamant. Das heißt, das bestimmt die Eigenschaften. Und genau das Gleiche passiert mit dem Schwefel. Wenn ich den Schwefel besonders hoch ausnutzen will für eine Batterie, dann ist dieses monoklinik-kristalline, diese Kristallstruktur ideal geeignet. Weil unser Ziel ist ja nicht nur Verdopplung der gegenwärtigen gravimetrischen energetischen, sondern eine Verdreifachung. Und das schafft man nur, wenn man dieses Monoklinik-Kristallgitter verwendet. Wurde übrigens auch bestätigt von der Drexel-Universität in USA. Aha. So, das ist unser Ansatz, um zu dieser dreifachen Energiedichte zu kommen.
Mhm. Kannst du noch kurz, weil du hast jetzt angesprochen, erklären, wie das mit der Lithium-Metall-Anode in etwa funktioniert, was ihr euch da ausgedacht habt? Weil das ist ja für viele Batterien eigentlich so ein spannendes Thema. Lithium-Metall-Anoden wären ja eigentlich total praktisch im Sinne der Energiedichte.
Ja, das ist ein Polymergeflecht, das wir zuerst leitfähig beschichten, dann lithiophil beschichten und dann prälithiieren. Und damit bringen wir.
Kannst du all diese Fachworte noch erklären, bitte?
Ja, genau. Ein Polymergeflecht. Einfach da ausgedrückt ist wie ein Kunststoffvlies. Ja, ein Kunststoffvlies. Das wird mit einem leitfähigen Material beschichtet, elektrochemisch. Und dann kommt ein weiteres Material obendrauf, das viel, also freundlich zu Lithium ist und damit dafür sorgt, dass sich das Lithium sehr gut auf dieser Struktur anlagert. Und damit haben wir dann das Lithium in diesem Host. eingebaut. Und in der symmetrischen Zelle hat man dann zwei dieser Hosts und lädt dann von der einen Seite auf die andere, um zumindest, wir haben das jetzt in der symmetrischen Zelle gemacht, um die Kathode mal auszuschließen, ja, um einfach zu sehen, wie funktioniert diese Lithium-Metal-Host-Anode für sich alleine. Und das haben wir vom Fraunhofer-Institut in Dresden überprüfen lassen, ob das auch wirklich so ist. Und die haben uns das bestätigt, tatsächlich die 2000 Zyklen habt ihr erreicht mit einer Lade- und Entladegeschwindigkeit von einer halben Stunde, also mit 2C.
Cool. Jetzt muss ich noch eine Frage. Was ist eine symmetrische Zelle? Ich finde schon die Fragen.
Sehr gute Frage. Eine symmetrische Zelle ist eine, wo beide Materialien gleich sind. Also es ist nicht eine Anode und eine Kathode, sondern in dem Fall ist eine Anode und ein Elektrolyt dazwischen. Damit testet man grundsätzlich mal isoliert nur das Verhalten eines Materials, eines Konstrukts.
Da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Ihr habt jetzt quasi da so ein Konstrukt mit diesem Vlies. Das letztlich, ja, ist ja fast wie Interkalation für das Lithium, oder? Es geht da rein und wieder raus, ohne sich zu verbinden, oder?
In dem Fall ja.
Und dadurch verhindert ihr auch die Dendritenbildung.
Genau.
Und gleichzeitig genau, wäre dann, ja, nur zu.
Genau, das haben wir genau angeschaut. Wie verhält sich in der Oberfläche das Lithium-Plating? Also wie bildet sich das, wenn man das von der einen Seite in die andere Seite hineinlädt und wie sieht dann die Oberfläche aus? Und das ist eine extrem geschlossene und homogene Oberfläche. Mhm. Also wenn die Zuhörerschaft im Nachgang gerne ein paar Bilder oder SEM-Aufnahmen davon haben will, kann sie sich gerne an mich melden.
Ja. Sehr gut, das nehmen wir ohnehin gleich mit. Wir haben ja bei dem letzten Deep Tech, Deep Dive technisch sehr viel Feedback bekommen, dass ihr gerne Bilder hättet. Wir werden versuchen, das in die Folge einzubauen. Deswegen, der Ulrich gibt die uns nachher durch und dann versuchen wir, die an der richtigen Stelle zu platzieren. Ansonsten gibt es natürlich auch Links für die Leute, die nur zuhören, kriegen wir auch Links in die Shownotes rein, dass ihr durchklicken könnt.
Okay. Dann geht's ja, also die Dendriten schaden ja ansonsten dem Separator. Danach käme ja noch irgendwie ein Elektrolyt. Über den haben wir jetzt bei euch noch nicht gesprochen. Was ist das?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weil der Elektrolyt eine ganz entscheidende Rolle spielt bei der gravimetrischen Energiedichte. Stellt euch vor, wir gehen bei der Anode von schwerem Graphit auf Lithium. Super leicht. Wir gehen auf der Kathode von NMC schwer auf Schwefel. So, das dritte Element, passive Element, was jetzt noch übrig bleibt im Vergleich beider Technologien, ist das Elektrolyt. Das heißt, es wird auf einmal der Bestandteil, der am meisten wiegt. Und deshalb gibt es da ein berühmtes Verhältnis, das heißt, das ES-Ratio, also das Elektrolyt-Schwefel-Verhältnis, ist ganz entscheidend, wie viel gravimetrische Energiedichte wir haben. Und um zum Beispiel in unserem ersten Schritt auf 500 Wattstunden pro Kilogramm zu kommen, müssen wir den ES-Ratio signifikant auf 3 bis 4 reduzieren. Und in der ersten Generation wird das Elektrolyt noch ein flüssiges sein. Aber mit 3 bis 4 ist es möglich, die 500 Wattstunden pro Kilogramm zu erreichen. Um dann noch höher zu kommen, Richtung 1000 Wattstunden pro Kilogramm, da müssen wir das flüssige Elektrolyt ersetzen durch ein festes Elektrolyt. Da arbeiten wir schon dran. In unserem Fall ist das ein Polymer, den wir dann einbauen und dadurch den flüssige Elektrolyt ersetzen. Das heißt, wir haben eigentlich dann eine Festkörper-Schwefelbatterie.
Verstehe. Wenn ihr also nur um es in Relation zu setzen, von 500 Wattstunden, dann sind wir ungefähr beim Doppelten, das, was heute üblich ist mit NMC, oder? Ungefähr?
Genau. Also, ja, exakt. Also, man kriegt NMC 811 Zellen zwischen 250 und 300 Wattstunden pro Kilogramm, kriegt man auf dem Markt. Und 500 wäre dann knapp das Doppelte, ja.
Und 1000 Wattstunden. Das wird gerade auch versprochen für die neuesten Festkörper-Akkus, die schon 2027 kommen sollen. Man hört da so Sachen aus China. Aber das erreicht ihr wiederum auch nur mit einem Festkörper-Elektrolyt, wobei du gesagt hast, Polymer, das würde man dann ja als Semi-Solid-State bezeichnen, oder?
Kann man so bezeichnen, genau. Richtig, mhm. Ja.
Und der momentane flüssige Elektrolyt, was ist das ungefähr für eine Flüssigkeit?
Das würde ich jetzt erstmal nicht disclosen.
Ja, verstehe. Okay. Geht ihr diesen Pfad mit dem Flüssigelektrolyt jetzt dann wirklich bis zur Serie, sodass ihr dann da auch Batterien habt, oder ist der zweite Pfad der, mit dem ihr dann wirklich kommerzialisieren wollt?
Also die Plattform ist Lithium-Metal-Host-Anode und die Schwefelkathode. Das ist eigentlich die Kathodenchemie und die macht den Unterschied und die ist die Basis, in Richtung 1000 zu gehen. Und wir entwickeln jetzt unsere 500 Wattstunden pro Kilogramm Zelle auf Basis dieser Plattform und werden auch in die erste Kommerzialisierung mit flüssigem Elektrolyt gehen.
Ja. Verstehe.
Aber was für ein Zeithorizont hast du denn? Gerd hat es gerade schon gesagt, man hört aus China, hier und da ab 27 wollen wir in diese Richtung gehen. Jetzt ist die Frage, kommt es dann, wie viel kommt es? Ist das eine Großserie? Sind das einzelne, keine Ahnung, Highlight-Projekte, Leuchttürme? Wie schaut es bei euch denn aus? Weil noch haben wir ja keine reale, wirklich kommerzielle Anwendung von irgendeiner Schwefelbatterie.
So ist es. Also schauen wir uns mal an, wo wir gerade sind. Vor einem Beispiel. Also wir haben unsere Technologie, Teile unserer Technologie in Knopfzellen integriert und sind jetzt gerade dabei, das zu überführen in kleine Pouchzellen. Und das ist schon ein Riesenschritt, weil oft ist das, was in der Knopfzelle funktioniert, muss man dann schon nochmal anpassen, damit es in der Pouchzelle funktioniert. Und der erste Schritt ist jetzt Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres auf die 500 Wattstunden pro Kilogramm zu kommen in der Pouchzelle. Bis die dann in der Pilotanlage produziert wird, werden wir aber noch die Technologie industrialisieren müssen. Und das wird sicher nochmal 2 bis 3 Jahre dauern, bis wir dann aus einer Pilotanlage Kunden kleine Musterserien beliefern können. Also das zum Zeithorizont, wo wir hier stehen.
Aber dann sind wir bei 2028, 2029 oder dann diese 2 bis 3 Jahre Industrialisierung nochmal on top? Das heißt, dann wären wir bei 30, 32 oder welchem?
Also die Industrialisierung würde nächstes Jahr beginnen. Also wir brauchen dann 2 Jahre. Also 28, 29 hätten wir dann die Pilotlinie und genau.
Mhm.
Okay.
Sind wir noch mal kurz abgebogen bei der Ausdehnung der Zellen. Um 80% hattest du gesagt. Was habt ihr da für einen Mechanismus gefunden? Ich nehme nicht an, dass die Pouchzelle jetzt einfach so knautschig ist, dass die 80% übersteht. Also muss noch irgendeinen anderen Trick geben, oder?
Ja, genau. Da gibt es noch einen anderen Trick. Also prinzipiell, da wir ja keine Slurries bauen, sondern Kristalle wachsen lassen und die auch beschichten, wir verwenden sehr viele Bestrahlungstechniken verschiedener Wellenlänge, um Materialien zu funktionalisieren. Also um sie leitfähig zu machen, aber auch. Und für das Thema Volumenausdehnung haben wir ein Konzept, das nennt sich volumetrische Vorausdehnung. Das heißt, wir bestrahlen unsere ganze Kathode sehr schnell, damit dehnt die sich aus und dann kühlen wir die sehr schnell wieder ab und dann bilden sich wie Art Hohlräume. Also ich stelle es jetzt mal vereinfacht dar. Und diese Hohlräume nehmen nachher die Ionen auf, den Schwefel auf, der sich ausdehnt. Und damit kompensieren wir praktisch, wir verlieren dadurch ein bisschen volumetrische Energiedichte, aber damit sorgen wir dafür, dass die Zelle dann von ihren mechanischen Außenabmessungen gleich bleibt.
Also im Prinzip schäumt ihr das Ding auf, also wie so ein Schwamm. Und dann ist da.
Ja, das wäre jetzt schon ein bisschen übertrieben, aber von der Logik her ja.
Okay. Aber genau darauf aufbauend, ihr sagst, ihr bestrahlt das. Mit was bestrahlt man sowas? Also mit Strahlen im Sinne
Wellenlänge.
Von X-Ray oder also wirklich Energie?
Mit einer bestimmten Wellenlänge, einer bestimmten Energie, eine bestimmte Zeit lang.
Die du
und hier sind keine thermischen Effekte.
Genau. Okay.
Ja, also eine Mikrowelle und Genau, also, ihr
legt das Ding in die Mikrowelle, wartet kurz, macht Ping und dann holt es wieder raus. Nein, das ist, genau. So einfach wird es dann leider nicht sein.
Ja, aber in die Richtung geht es schon, ja.
Mhm.
Okay.
Verstehe. Wenn man das jetzt so hört, wie ist denn dann bei der Industrialisierung oder bei der Fertigung der Unterschied zu dem, was wir bisher kennen? Also wie viel müsstet ihr da umstellen oder könnt ihr Anlagen nehmen, die es schon gibt?
Mhm. Sehr gute Frage. Wenn man sich die gesamte Prozesskette anschaut, von dem Kathoden- oder Schwefelpulver am Anfang links bis rechts die formierte Zelle, haben wir ja drei große Steps. Erst ist die Elektrodenfertigung, dann die Zellassemblierung, wo die Elektroden geschnitten und gestapelt und verpackt werden. Und das letzte ist die Formierung. Zellassemblierung und Formierung sind genau gleich wie heute. Der Unterschied liegt in der Elektrodenherstellung. Und hier haben wir unsere eigenen Prozesse, die sehr unterschiedlich sind zu den Prozessen, die es heute in der Batteriebranche gibt. Sehr viele Bestrahlungsprozesse, sehr viele Flüssigkeiten, bestimmte Temperaturen, mit denen wir den Schwefel behandeln. Und diese Technologie, die ist neu und dafür gibt es auch noch keine Maschinen. Die bauen wir im Moment fürs Labor selbst. Und die nächste Stufe dann mit dem Partner in die Industrialisierung.
Aber ist es vor dem Hintergrund, wenn man dann wirklich eine neue Technologie auch in der Fertigung braucht tatsächlich und eine ganz neue Art, ist es nicht wahnsinniges Riesenhemmnis, das zu machen? Wir sehen ja jetzt schon, dass allein durch die Verbesserung des Maschinenbaus oder der Industrialisierung selbst überhaupt Unternehmen, die das versuchen, in Europa oder sonst irgendwo neue Zellfertigungen aufzusetzen, dass die ganz oft daran am Ende scheitern. Weil genau das jetzt schon mit den Etablierten, mit denen, du hast vorhin gesagt, Sony hat vor 30 Jahren oder wann die Lithiumzelle industrialisiert erfunden. Und da gibt es immer noch so viele Probleme, die man nicht einfach so lösen kann. Wenn ihr jetzt eine komplett neue Linie aufsetzt, die man komplett neu machen muss, kann das überhaupt oder wieso sollte man das tun?
Ja, weil die Upside einfach riesig ist. Ich meine, man darf nicht vergessen, was kriegen wir dafür? Wir kriegen dafür eine in Europa entwickelte Technologie. Wir sind unabhängig, signifikant unabhängig von Rohstofflieferungen. Wir kriegen eine dreifach höhere Energiedichte zu einem Drittel des Preises, zu einem Drittel des CO2-Footprint. Dann hätten wir auch beim Verbrenner bleiben können und nicht aufs Elektroauto umsteigen. wir könnten beim Pferd bleiben können und nicht auf den Verbrenner umsteigen müssen. Aber ich glaube, das ist genau hier ist unsere Chance in Europa, dass wir diese Technologie jetzt entwickeln und auf dieser Basis eine neue Generation Batterien hier herstellen können. Du hast immer Hürden, das ist ganz klar. Aber man darf ja nicht nur die Hürden sehen, man muss ja auch die Upside sehen.
Okay.
Ich würde es jetzt nicht sehen, dass komplett alles neu entwickelt werden muss. Es ist ein Drittel einer Zellfertigung. Natürlich das Entscheidende, weil da das Material verarbeitet wird.
Aber okay. Woher kommt denn dann der Schwefel an für sich? Momentan, ich habe es ein bisschen nachgelesen noch vorher und sehe dann immer wieder, ja, Schwefel, das kommt immer bei der Produktion, wenn man Rohöl verarbeitet an. Wollen wir das nicht eigentlich gerade lassen?
Ja, gut.
Hätten wir denn genug Schwefel auch sonst? Gibt's
Ja, das in dem Umfang? Also 2025 gab es eine jährliche Produktion von Schwefel als Abfall von 85 Millionen Tonnen.
Das
ist schon viel Zeug, ja. Und mit 5 Millionen Tonnen könnten wir alle Batterien dieser Welt produzieren. Das heißt, jetzt nehmen wir mal an, wir halbieren den Erdölausstoß in den nächsten Jahren, was schon sehr optimistisch wäre, weil wenn man sich mal anschaut, wie viele Leute noch Verbrenner kaufen und wo überall noch Öl gebraucht wird, auch in der Kunststoffindustrie.
Ich wollte gerade sagen, allein das ganze Chemieindustrie-Sektor-Thema, ja.
Also Öl ist einfach weiterhin ein wichtiger Bestandteil in der gesamten Industrie. Das heißt, es wird auch weiterhin Schwefel geben. Und genau diesen Abfallschwefel, den verwenden wir hier. Das heißt, wir sind eigentlich die Upcycler. Nicht die
Aber haben wir Schwefelhalden, auf denen dann, du sprachst von 85 Millionen Tonnen?
Ja.
Egal, großer Berg. Liegt der da rum oder ist der schon irgendwo jetzt?
Der liegt
jetzt
da rum. Wir sind oft im Middle East. Im Middle East gibt es ja besonders viel Öl und dann auch besonders viel Schwefel. Und die wissen nicht, was sie zum Teil damit machen sollen und verscharren den in der Wüste.
Okay. Dann so lieber in die Batterien.
Genau.
Du hast gerade noch ein Thema gestreift, so en passant, um das es hier auch immer wieder geht, und zwar Batterien in Europa. Du hast es gerade so ein bisschen skizziert, wie das mit Schwefelbatterien halt gut funktionieren könnte, ohne die kritischen Materialien. Wie blickst denn du da so drauf auf die vergangene Batteriestrategie Europas? Gibt's gar nicht, ist eine Sache von Unternehmen oder war jetzt eher nicht so prickelnd?
Okay. Ich glaube, das sind mehrere Aspekte, die man hier beleuchten muss. Es gibt ja einmal die politischen Rahmenbedingungen. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Industrie, die ja ihre Strategie hat und ihre Geschäfte fortführen will. Und ich bin der Meinung, dass China das hier cleverer gemacht hat bei den politischen Rahmenbedingungen und einfach Leitplanken gesetzt haben, zwischen denen sich eine neue Technologie sehr gut entwickeln kann. Und China macht das halt nicht nur auf der Forschung und Entwicklung, sondern denkt den gesamten Zyklus bis zur Massenfertigung von TRL Level 0 bis TRL Level 9 komplett durch und das über das gesamte Ökosystem. Und wenn sich China das überlegt, wir wollen in diesem Segment eine wichtige Rolle spielen, dann wird das durchgezogen. Und solche Pläne, die kommen zustande, indem einfach die cleversten Köpfe Chinas sich zusammensetzen und das ausarbeiten und dem der Politik die Vorschläge macht. Die Politik setzt die dann um und zieht es durch und bleibt dann. Und es ist voll transparent. Jeder weiß, die nächsten 5 Jahre läuft der Hase so. Und dann werden auch die Rahmenbedingungen gesetzt, dann werden aber auch Steuergelder, regionale Gelder in den Bundesländern, in den Kantonen, werden da reingesteckt, damit sich das entwickeln kann, weil jeder will ja in line sein mit der Politik in China. Ich glaube, das haben wir versäumt in Europa, vor allem auch, weil es ja auch dann massiv Geld kostet. Und zwar sind wir gut, und gerade in Deutschland, hervorragend in der Forschung, also TRL 0 bis 4. Da hat die Politik wirklich einen super Job gemacht und hat hier ein Ökosystem aufgebaut an verschiedensten Hochschulen und Forschungsinstituten, wo sehr viele clevere Elektrochemiker entstanden sind und auch viele Patente. Der nächste Schritt dann von 5, TRL 5 in die Massenfertigung, da haben wir unser Problem, weil dieser Aufbau kostet massiv viel Geld und noch mehr Geld, wenn zum Beispiel das Rohmaterial 20 Euro pro Kilo kostet und ich schmeiß da die Hälfte weg beim Hochlauf, 50%. Das ist natürlich, das kann nicht jedes Unternehmen stemmen. Und hier könnte die Politik auch helfen, dass man durch dieses Tal des Todes durchkommt. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend.
Ulrich, weil du gerade davon sprichst, du sprichst von dem TRL, das ist Technology Readiness Level, von dem du sprichst,
exakt.
Richtig?
Ja.
Okay, nur um das auch noch abzuholen.
Ja.
Jetzt sagst du, dass 50% weggeschmissen werden, das wird es ja aber überall. Das ist ja dieser klassische Scrap beim Hochlauf einer Batteriezellfertigung. Mhm. Das wird ja immer weiter verringert. Wir hatten hier auch schon beispielsweise mit No Canary gesprochen, die das Thema Recycling von, insbesondere von diesem ganzen Battery Scrap versuchen, signifikant zu verbessern. Gibt auch noch ganz viele andere Unternehmen, die das machen oder machen wollen, da planen. Und da kommen auch, wie wir wissen, sehr viele aus dem europäischen, auch deutschen Kontext, weil wir ja irgendwie Mülltrennungsweltmeister sind in Europa oder generell in Deutschland.
Mhm.
Ist es aber nicht alles nur ein kleines Thema, wenn man dann, also ich weiß nicht, ob CATL und BYD in ihren stehenden Fertigungen, dann haben die ja nicht mehr 50%. Dann liegen die, wenn ich das richtig weiß, wenn die Anlage gut läuft, sind die bei 10% rum. Also wenn das, oder
ja,
habe ich da ein falsches Bild von?
Unter 10%, ja, unter 10%.
Also genau,
wir wollten jetzt nochmal die ursprüngliche Frage war ja, was hat Europa hier nicht gut genug gemacht, um eine Batteriefertigung zu etablieren? Und das eine ist sicher politische Rahmenbedingungen und Unterstützung zu geben von niedrigem TRL-Level bis hoch in die Massenfertigung.
Aber brauchst du dann mehr E-Auto-Förderung? Also für mich, ist, ja. Also wir sind ja hier auch relativ häufig dabei und ja. sagen, der Staat hätte und China macht so toll und alle schauen immer auf diese 10-Jahrespläne, 5-Jahrespläne, 15, was auch immer. Aber was hätten denn dann konkret machen sollen? Es gibt eine E-Auto-Prämie, es gibt Steuervorteile ohne Ende für Elektroautos etc. pp. Es gibt Ansiedlungsprogramme, es gibt von der EU von.
Also ich blicke immer so drauf, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber wenn man jetzt das schönste Beispiel für das Scheitern der europäischen Batterieförderung, Politik, wie auch immer, nimmt, das ist ja Northvolt, und wir redeten dann genau um den Punkt, von dem du sprachst, ne? Es gab beim Hochlauf zu viel Scraps, kostet richtig viel Geld, es verbrennt Milliarden und dann war es am Ende so, dass keiner bereit war, diese Milliarden in dieses Tal des Todes reinzuwerfen, damit man da durchkommt. Und dann war es das mit Northvolt. Hätte man da jetzt, weiß ich, 2-3 Milliarden zugeschossen, auch staatlicherseits, wo man ja bessere Zinsen bekommt und eine ganz andere Möglichkeiten hat, dann hätte man das Tal des Todes vielleicht überstehen können. Oder wie siehst du es?
Ich sehe das genauso und vor allem hätte man vielleicht auch ein bisschen kleiner anfangen können. Eine kleinere Fabrik bauen, dort lernen und hochfahren. Ich meine, eine Gigawattstunde Ausschuss ist für eine 1 Gigawattstunde ist natürlich viel, viel günstiger als für 10 oder für 16 an mehreren Standorten. Ja, okay. Das ist sicher ein Thema. Aber das andere entscheidende Thema, also der Staat gerade, wenn er eine langfristige Strategie für seine Industrie hat, und ich glaube, das ist der nächste Punkt, der wichtig ist. Man braucht eine Industriestrategie für das Land. Und davon leiten sich dann die Maßnahmen ab. Und dann kann man sich auch entscheiden, in welchen Segmenten will man pushen, und was kostet das? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, neben der Größe der ersten Fabrik und dem Finanzierung des Tal des Todes auch sich zu überlegen, machen wir jetzt Copy-Paste existierender Technologie und werden in 5 Jahren so gut sein wie andere heute? Oder überlegen wir uns nicht, was ist denn die nächste Generation? Und nehmen dann nicht einen Blumenstrauß von 100 verschiedenen Technologien, sondern sagen, wir nehmen die 4 vielversprechendsten Technologien und fördern die massiv. Nicht 100 Projekte mit 5 Millionen, sondern 4 Projekte mit massiv 50 bis 150 Millionen und bringen die dann aber auch durch das Tal des Todes durch. Mhm. Ja? Also aber weniger, aber intensiver.
Gibt es da in deinen Augen Beispiele, bei denen das gut funktioniert? Wenn ich das höre, denke ich automatisch an Airbus und denke dann, bitte macht es nicht. Also, weil für mich ist so die Frage, was brauchst du noch? Du hast selber erzählt, du hast eine kleinere Batteriefertigung in Deutschland hochgezogen. Also das heißt, generell, wenn wir das wollen, können wir das. Auch industriell können wir das. Wir kriegen es aber halt nicht auf eine Skalierung, die dann halt, keine Ahnung, Autos mit 100 Kilowattstunden Batterien versorgt. Das ist halt einfach ein anderes Level, als im Medizinprodukt einen Herzschrittmacher-Akku zu setzen oder eine Batterie zu bauen, die dann ganz extreme Anforderungen erfüllen muss. Aber natürlich in der Menge niemals so vom Band fallen muss und auch zu anderen Kosten vom Band fallen darf.
Ja, man muss diese erste Fertigung so aufbauen und so lernen, dass die skalierbar ist. Und dann gelingt uns das auch in Europa. Also ich würde jetzt nicht komplett hoffnungslos sein, dass wir das nicht hinbekommen. Aber die Frage ist halt, wie? Und ich würde halt nicht gleich eine 10 Gigawattstunden Fabrik dahinstellen, sondern 500 Megawattstunden oder 1 Gigawattstunden, die skalierbar machen. Und die dann ausrollen auf größere Kapazitäten. Aber nochmal zurück zu der Frage kurz zuvor, gibt's denn Beispiele? Also was in Deutschland jetzt in den letzten 3 Jahren in Richtung Natrium-Ionen entstanden ist, ist sicher ein gutes Beispiel für stationäre Speicherung und auch für die Entwicklungsleistung und auch nachher die Industrialisierung. Also hier sind wir wieder, wir fangen gut an jetzt mit TRL4. Es wäre jetzt wichtig, dass man das weiterzieht bis in die Fertigung, weil das ist eine dieser Technologien, wo es Sinn macht, die durchzuziehen.
Ja, also das ist auch so mein Eindruck. Von Natrium hört man ja jetzt auch wieder eher aus China, da kommen die ersten Autos damit. Bei uns höre ich eben auch, ja, es wird viel geforscht und wir sind da schon weit, aber dass wir was bauen, wäre jetzt nicht so. Wie siehst du das bei Schwefel-Batterien? Ihr plant ja eher für, ja, ich sage jetzt mal aus unserer Perspektive auch Nischen und nicht für Autos zum Beispiel. Wäre grundsätzlich die Technologie auch für so eine große Anwendung geeignet und sinnvoll?
Also Einspruch, euer Ehren. Wir machen es eigentlich so, wie ich es gerade beschrieben habe. Wir beginnen mit dem Markt, bei dem jedes Kilo Einsparung den höchsten Wert bringt. Und das ist erstmal alles, was fliegt. Und wir haben gerade ein Projekt gestartet mit der TU Berlin. Die machen das Batteriemanagementsystem. Und Space Structures, auch ein Berliner Unternehmen, die machen sehr leichte Gehäuse für Weltraumanwendungen. Und wir entwickeln zusammen ein Batteriemodul für Satelliten. Und wir wollen damit das Gewicht dieses Batteriemoduls halbieren in den nächsten 2,5 Jahren. Und das ist zum Beispiel ein Markt. Jedes Kilo, das du beim Start sparst, spart dir 15.000 Euro. Und damit, und das ist ein überschaubarer Markt, aber damit können wir anfangen, unsere Technologie zu produzieren. Der nächste Markt sind die Drohnen, Lieferdrohnen. Ja, das ist dann der nächstgrößere Markt. Und dann kommen elektrische Flugzeuge. Das ist als gerade bei allem, was fliegt, ist jedes Kilo Einsparung, hat eine enorme Wirkung auf Design des Flugzeugs, Payload, also Transportlast, Reichweite. Der ganze Business Case wird signifikant besser durch die Einsparung von Gewicht bei der Batterie. Und deswegen sagen wir, wir beginnen mit diesen Märkten, die auch kleiner sind, die überschaubarer sind, wo wir mit weniger Output, aber auch eine signifikant höhere Marge erwirtschaften können, weil sicherlich wird uns der Kunde aus der Luftfahrtindustrie nicht 40 Euro pro Kilowattstunde bezahlen, wenn er dafür eine Batterie hat, die nur noch die Hälfte wiegt. Das ist ein High-Value-Markt und deswegen fahren wir damit an. Und dann, der nächste große Markt ist natürlich alles, was Elektromobilität, das ist der Markt. Aber wir haben dann schon die Erfahrung aus diesen anderen Märkten und wir wissen das ja, wie lange dauert das, bis eine Technologie in einem Fahrzeug integriert ist. Wie viel Testzyklen, A, B, C, D-Muster müssen produziert werden, bis das dann nachher in einem Fahrzeug ist. Das wird auch eine Zeit lang noch dauern.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, Automotive, und dauert so lang, bis es dann getestet ist und so. Wie ist es generell bei Schwefelbatterien mit der Sicherheit, Brennbarkeit und sowas?
Also wir haben noch keine Tests gemacht wie UN38-Tests. Wir können, was wir vergleichen können, ist elektrochemisch in Nickel, Mangan, Kobaltoxid gibt es Sauerstoff, Oxid, Sauerstoff. Also ist das natürlich ein Problem, wenn was brennt. Schwefel hat keinen Sauerstoff. Also das ist schon mal, diese Abwesenheit schon mal hilft schon mal. Weil letztendlich im Prinzip ein weiteres Element ist, was kritisch ist, ist das Elektrolyt. Da sind wir vergleichbar, solange wir flüssig bleiben. Bei Polymer wird es dann wieder günstiger. Deswegen ist ja auch die Feststoffbatterie so sehr gefragt im Fahrzeug und auch in der Luftfahrt, weil das Sicherheit, die Sicherheit höher ist.
Ja. Wo kommt eigentlich so der größte Hebel her? Ist es eher der Ersatz jetzt der Schwefel, also der NMC-Materialien durch den Schwefel, oder ist es eigentlich die Metallanode, die man ja auch mit Festkörper erreichen möchte?
Das ist wieder eine sehr gute Frage, weil das im Prinzip meiner Meinung nach die Gewichtsverbesserung bei den Festkörperbatterien kommt vor allem von der Lithium-Metall-Anode, dadurch, dass der Graphit rausgeht. Aber der größte Hebel in unserem Fall kommt von der Kathode, weil die spezifische Kapazität, nehmen wir nur die theoretische, von Schwefel liegt bei 1675 Milliampere Stunden pro Gramm. 1675. Okay. Und Nickel-Mangan-Kobaltoxid hat 280 Milliampere-Stunden pro Gramm. Also es ist ein Riesenunterschied, wie viel Milliampere-Stunden ich pro Gramm unterbringen kann. Aber korrekt muss man sein, man muss natürlich auch jetzt die Zellspannung mit dazu nehmen, weil das gibt ja aus Volt mal Ampere gibt ja Watt. Also muss man hier die 3,65 Volt bei NMC Graphit multiplizieren und bei Schwefel haben wir nur 2,1 Volt. Aber wenn man diese Multiplikation jetzt durchführt, 3,65 mal 280 mAh und 2,1 Volt mal 1675, haben wir doch noch einen signifikanten, nämlich diesen Faktor 3, zwischen diesen beiden Chemien.
Es ist so gut, dass du sagst, weil ich habe mich gerade im Kopf gerechnet und dachte so, wieso kommen wir auf Faktor 3? Wo ist der Pferdefuß? Aber die Spannung. Ja. Okay.
Ja, sehr gut.
Was mich noch bei der ganzen Sache interessieren würde, ist auch deine Einschätzung. Du hast gerade vorhin gesagt, Natrium, da wird gerade viel gemacht, da passiert auch angenehm viel. Hat man sich dann in Europa oder auch in Deutschland schon zu sehr auf Natrium versteift und nimmt Schwefel nicht genug wahr? Oder siehst du, dass man das einfach noch ergänzen kann? Oder was ist da dein Eindruck gerade? Und wie viele Chancen siehst du generell in der Natriumtechnologie?
Also es gibt ja, auch nachdem die Lithium-Ionen-Technologie eingeführt wurde, gab es ja weiterhin Bleisäure-Akkus. Es wird ja immer verschiedenste Technologien parallel geben, je nach Anwendungsfall. Und so wird es auch in der Zukunft sein. Es gibt für bestimmte, also Natrium ist schon eine sehr interessante Technologie, vor allem löst ein Kostenproblem und ein Versorgungsproblem auf der Anodenseite. Bei Schwefel hat man noch den Fall, wir lösen jetzt zusätzlich noch das Gewichtsproblem. Deswegen ist das Schwefel. Deshalb würde ich sagen, nee, parallel gehen. Aber nicht den Blumenstrauß von 100 verschiedenen Technologien, sondern drei Technologien, Natrium, Feststoff, Schwefel, das sind die Anwendungen. Und in dieser Richtung weiterlaufen.
Wenn man jetzt zurückblickt, also die am meisten absehbar Batterien brauchen werden, sind ja die Autobauer. Was würdest du eigentlich sagen, ja, wie sind die früher vorgegangen? Diese Entscheidung zu sagen, irgendwann mal, wir machen hier in Deutschland keine Batterien, das wird irgendwann Commodity, deswegen brauchen wir das nicht. Muss man die, kann man die noch revidieren? Und was sollten sie jetzt für die Zukunft tun?
Also man muss sich halt überlegen, auch wieder Industriepolitik, Strategie, wie viel Wertschöpfung am Auto will ich in Deutschland oder in Europa haben? Und wenn der Shift vom Verbrenner zum Elektrofahrzeug ist und dort die Batterie 30-40% der Wertschöpfung ausmacht, dann kann ich mich entscheiden. Ich gebe auf oder ich sage, ich hole auf, beziehungsweise übertreffe mit einer neuen Generation den State of the Art. Und wir sind eine Industrienation, wir haben exzellent ausgebildete Ingenieure und Wissenschaftler. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. Also das heißt, wir brauchen hier eine Strategie und jetzt haben wir diese Delle und es war eine strategische Fehlentscheidung der Automobilindustrie, vor 10 Jahren zu sagen, es ist eine Commodity. Es gab super Ansätze. Wir denken nur an Litec in Kamenz. Es hätte 2-3 Jahre 300 Millionen mehr gebraucht, dann wäre Kamenz eine blühende Landschaft. Und genau das genau die Situation haben wir. Wir müssen jetzt durch dieses Tal durch und wenn die Politik eine langfristige Strategie für Deutschland hat, dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir in Industrien, die wichtig sind für Deutschland, Wertschöpfung wieder generieren. Und ich meine, wir haben 680.000 Mitarbeiter in der Automobilindustrie. Also die Automobilindustrie ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Da sich abhängen zu lassen, geht eigentlich nicht.
Dazu muss man ja sagen, die Batterien brauchen wir ja nicht nur für die Autos. Also das wäre ja noch zusätzlich Argumente genug, da mal ordentlich Gas zu geben. Ich glaube, heute hat Clemens Fuest irgendwo geschrieben, dass, was die Bundesregierung jetzt tun müsste, sich mal vor allem um die Energie, das war die erste Priorität, die er genannt hat, zu kümmern. Und ich glaube, ohne Batterien wird es da auch schwierig, im Energienetz ohne Speicher weiterzuarbeiten, oder?
Absolut, absolut. Und das ist ja auch die Chance, das ist ja ein Multiplikator für viele Industrien in Deutschland. Power Tools, Roboter, die kommen massiv jetzt. Space, Drohnen, also Handys, überall wo wir hinschauen, brauchen wir mobile Speicher und auch stationäre Speicher. Und vor allem, wenn wir unsere Zukunft CO2-frei wird elektrisch sein. Und in dieser Zukunft ist die Batterie eines der entscheidenden Elemente, um diese Energie nutzbar zu machen.
Mhm. Ein großes Thema noch, auch wegen der geopolitischen Instabilität. Wir sehen ja auch aktuell immer mehr im Miltech-Bereich, also im militärtechnologischen Bereich, dass dort auch elektrifiziert wird, ganz, ganz viel, auch um die Unabhängigkeit zu schaffen. Ist das ein Thema auch für euch, auch vor dem Hintergrund, dass für Militärausgaben ja nicht nur mittlerweile in den USA, sondern auch in Europa und speziell in Deutschland sehr, sehr viel Geld auch für Forschung, Entwicklung und Co. locker gemacht werden kann? Oder schließt ihr das aus?
Gut, dass du mich danach fragst. Das ist für uns kein Thema. Also wir halten uns aus den Militärthemen heraus. Wir sind der Meinung, es gibt genügend Anwendungen, wo Batterien sinnvoller und im Nutzen für die Menschheit einsetzbar sind, gerade unsere leichten Batterien, bei der Belieferung von mit Medikamenten, mit Drohnen oder Pizza. Oder sonstige Mobilität, und deswegen gehen wir nicht in militärische Anwendungen oder Dual-Use rein.
Mhm. Okay, hast du noch etwas, Gerhard, an der Stelle?
Nee, ich würde vielleicht noch mit dem abschließen, was wir uns hier noch notiert haben. Wo siehst du also, vielleicht auch ein bisschen zusammenfassen, Theon in 5 Jahren, und wo siehst du dich selber?
Ich bin ja schon im fortgeschrittenen Alter, viel wichtiger als ich ist Theon. Ich sehe Theon als den europäischen Player in der nächsten Generation Batterietechnologie und eine ganz entscheidende Rolle spielen in der europäischen Batterieindustrie.
Okay.
Sehr gut.
Aber das heißt, du siehst auch eine Zukunft für eine europäische Batterieindustrie. Das finde ich ganz, ganz schön, das mal mitzunehmen, noch am Ende als eine Art Ausblick und Licht an diesem dunklen Tunnelende.
Ja, absolut. Und wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, Copy-Paste ist nicht das, was uns in Europa nach vorne bringt. Wir müssen an der nächsten Generation Batterien arbeiten, und die haben wir schon in der Forschung, die haben wir schon in den Universitäten bei uns, wir sind dran. Und dann, damit haben wir auch eine Chance, wettbewerbsfähig zu werden. Wir dürfen nicht Copy-Paste machen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen die so wettbewerbsfähige Produkte bauen, dass die ganze Welt das will. Und das ist auch möglich.
Mhm. Sehr cool. Finde ich einen schönen Lichtblick, Ausblick. zum Ende von jedem Move-Podcast gibt es noch ein kurzes A-B-Fragen-Quiz, bei dem du dich bitte für das Für oder Wider jeweils entscheiden darfst. Was dir denn mehr liegt oder wofür du mehr stehst? Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming-Dienst.
Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Okay. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Altes Bauernhaus auf dem Land.
Auto oder Fahrrad?
Auto.
Im Auto vorne oder hinten?
Vorne.
Fahrer oder Beifahrer?
Fahrer.
Bist du ein guter Fahrer?
Du musst die anderen fragen.
Okay. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du Aluhut oder Accept All?
Accept All.
Okay. Ehrlich. In Sachen Wunsch-Adrenalinpegel, mehr Motorrad fahren oder eher entspannt fliegen, fischen?
Uff. Nee, Motorrad fahren.
Star Wars oder Star Trek?
Star Trek.
Und Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Alles klar. Ulrich, das war's auch schon. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Schwefelzellentwicklung und vor allem auch, was da alles kommt noch, uns das erklärt hast. Vielen, vielen Dank. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ihr hört uns wieder nächste Woche. Bis dahin, schreibt uns gerne in die Kommentare, schreibt uns gerne E-Mails an podcast@move-magazin.de, wenn ihr Wünsche, Fragen, Anregungen, Ideen, Feedback habt. Wir leiten ja auch gerne weiter und dann kann euch der Ulrich auch mit Daten, Links und Co. versorgen, wie es vorhin eingangs gesprochen hat. Und dann bleibt mir noch mal vielen Dank, Gerd. Vielen Dank, Ulrich. Vielen Dank euch und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ciao, tschüss. Ciao.